als Begriff, denn als Postulat wirksam, weniger als Gedanke, denn als Brandmark, eine Herausforderung, ein Stolperstein, hat eine außerordentliche Wirksamkeit entfaltet. Doktorarbeiten und Habilitationsschriften hat es ihr Keyword geliefert. Die ganze Bewegung von Subjektkritik und Wiederentdeckung des Körpers kann unter diesem Feldzeichen sich formieren. Dabei fehlt es in der Regel an einer Rückbindung an das geschriebene Werk Adornos. Insbesondere unterbleibt eine philologische Rechtfertigung der verschiedenen Verwendungsformen des Diktums und scheint auch gar nicht nötig. Und selbst wo sie geschieht, wie in der hervorragenden Arbeit von Gunzelin Schmid-Nöhr, wird die isolierende Verwendung des Diktums und seine Schlüsselfunktion bereits vorausgesetzt, wenn er sein Werk zur Dialektik von Vernunft und Natur in der kritischen Theorie Horkheimers, Adornos und Marcuses schlicht unter die Überschrift »Das Eingedenken der Natur im Subjekt« stellt. Schmid-Nöhr versucht zu zeigen, dass Eingedenken der Natur im Subjekt geradezu, jetzt Zitat, »der Name für das Verfahren der Dialektik der Aufklärung« sei. Wie überhaupt die Entfaltung der Dialektik von Natur und Vernunft, das heißt die Darstellung ihrer Entzweiung in der Perspektive ihrer Versöhnung, das zentrale Anliegen Adornos sei. Also das ist Schmid-Nöhr. Damit wäre dann nachträglich die Verwendung des Diktums als Signe der adornoschen Philosophie gerechtfertigt. Ich habe, wie viele andere, das Diktum vom Eingedenken der Natur im Subjekt als eine Forderung verstanden und es ist mir zum Katalysator eigenen Denkens, insbesondere im Feld der Leibphilosophie, geworden. Die Anlage unseres Symposiums gibt mir Gelegenheit, mich weiterhin so zu dieser Formel zu verhalten beziehungsweise seine stimulierende Wirkung zu demonstrieren. Entsprechend werde ich nur einleitend und dann sporadisch auf das Werk Adornos bzw. Adornos und Horkheimers als vorliegenden Text eingehen. Also am Anfang jetzt etwas mehr unter dem Stichwort die Urgeschichte des Subjekts. Horkheimer und Adorno stellen in der Dialektik der Aufklärung die Urgeschichte des Subjekts mit einer Methode, die sich der Hybridisierung hegelscher Dialektik mit freudscher Psychosomatik verdankt, als Überlebensstrategie des Lebewesens Mensch dar. Die Entzweiung von Natur und Vernunft habe eine Funktion im Kampf ums Dasein, insbesondere im Kampf ums Dasein, insofern sie dem Menschen die Beherrschung der äußeren Natur ermöglicht habe. Nur sei der Preis dafür die Unterwerfung der eigenen Natur gewesen und als deren Resultat habe sich das autonome Subjekt konstituiert. Das wird im Wesentlichen als eine geschichtsphilosophische These vorgetragen und in der Regel auch phylogenetisch verstanden. Wer aber Geschichtsphilosophie und Anthropologie mit Odo Marquardt als ausschließende Gegensätze anzusehen gewohnt ist, wird darüber stolpern, dass Horkheimer und Adorno ihre These offenbar auch ontogenetisch verstanden wissen wollen. Ich zitiere jenen berühmten Satz, der meinem Bruder Hartmut und mir quasi als Motto für unser Buch »Das andere der Vernunft« gedient hat. Also jetzt Adorno, Horkheimer. Furchtbares hat die Menschheit sich antun müssen, bis das Selbst, der identische, zweckgerichtete, männliche Charakter des Menschen geschaffen war und etwas davon wird noch in jeder Kindheit wiederholt. Der Satz mag für manchen einen bedenklichen Anklang an Ernst Haeckels phylogenetisches Grundgesetz haben, er eröffnet jedoch die Möglichkeit einer Revision der Urgeschichte des Subjekts auf der Ebene des einzelnen Menschen. Diesen Weg hat Adorno nicht verfolgt. Seine, wie Horkheimers, und seine Hoffnungen bleiben deshalb in der Dialektik der Aufklärung geschichtsphilosophisch, genauer gesagt sogar eschatologisch. Sie formulieren sich nämlich heute befremdlich genug im Sinne einer hegelisch adaptierten Heilsgeschichte als Versöhnung. Die Überwindung der Überzweiung von Natur und Vernunft soll durch Reflexion auf eben diese Entzweiung sich vollziehen, quasi als synthetischer und heilender Schlussakt der zerstörerischen Dialektik. Adorno fügt dieser theoretischen Lösung, die in der Dialektik der Aufklärung keine konkrete Gestalt annimmt, dann in der ästhetischen Theorie eine praktische und sehr viel konkretere mit dem Konzept der Mimesis hinzu. Mimesis, auch so ein Schlüsselwort der adornischen Philosophie, bezeichnet schon in der Dialektik der Aufklärung den Versuch des emanzipierten Subjekts bzw. des abgespaltenen Geistes, sich dem Vorsubjektiven der Natur anzuähneln. In der ästhetischen Theorie wird sie dann zur Via Regia, der Bewahrung des Nicht-Identischen, der Anerkennung des Vorrangs des Objekts, der künstlerischen Produktion zumindest, des Vorscheins der Versöhnung. Wenn Adorno so im Bereich der Kunst, wie Schmidt-Nöhr formuliert, ein Modell des Eingedenkens der Natur im Subjekt liefert, so ist damit für den einzelnen Menschen noch nichts geleistet. Denn die Position oder besser gesagt der Zustand des autonomen Subjekts ist damit noch keineswegs verlassen. Vielmehr wird, so wie Adorno und Horkheimer sehr schön am Bilde des Konzertbesuchers Odysseus demonstrieren, gerade befestigt. Die Versöhnung wird an den autonomen Bereich der Kunst delegiert, an dem der einzelne Mensch unter Bewahrung seiner Distanz qua Subjekt günstigenfalls partizipieren kann. Das Ich ist nicht bereit, die Sicherheit des Gehäuses des Geistes zu verlassen, und es wird folglich auch nur vom Geistigen in der Kunst erreicht, und das heißt auch von Natur, Sinnlichkeit bleibt nur, insofern sie in der Kunst vergeistigt sind. Dass das auch Adornos Haltung oder besser gesagt Schicksal war, demonstriert Schmidt-Nöhr in faszinierender Weise in der Einleitung zu seinem Buch durch zwei Anekdoten von Adornos Erschauern bei der Gelegenheit leiblicher Erfahrungen im Händedruck. Der nächste Abschnitt ist mit einem Satz von Frau Kaimann Adorno überschrieben: Der Körper ist nicht wieder zurück zu verwandeln in den Leib. Die Entzweiung von Natur und Vernunft hat im einzelnen Menschen ihre Entsprechung in der Dichotomie von Körper und Subjekt. Körper ist die Natur, die wir selbst sind, im entfremdeten Modus, dem Modus, in dem sie uns als Objekt der Naturwissenschaft bzw. der medizinischen Technologie entgegentritt. Also unsere eigene Natur uns als Objekt der Naturwissenschaft bzw. der medizinischen Technologie entgegentritt. Das Subjekt dagegen wird in der Absetzung von der körperlichen Natur ganz und gar unleiblich gedacht. Es ist schon nach Platons Alkibiades I die Instanz, die den Körper gebraucht. Nach Horkheimer und Adorno die Instanz der Naturbeherrschung. Dass es einen nicht entfremdeten Modus geben könne, die Natur, die wir selbst sind, zu leben, sie wäre dann Leib zu nennen, diese Möglichkeit weisen Horkheimer und Adorno aus geschichtsphilosophischem Irreversibilismus ab. Dogmatisch formulieren sie in der Dialektik der Aufklärung, jetzt Zitat, der Körper ist nicht wieder zurück zu verwandeln in den Leib. Dieser Satz hat leider in den von Adorno verschiedentlich konstatierten Verblendungszusammenhang, insbesondere für die Anhänger der kritischen Theorie befestigt und sie wie deren Protagonisten selbst schon daran gehindert, die große Bewegung der Wiederentdeckung des Leibes von Schopenhauer und Nietzsche bis hin heute zu Hermann Schmitz und die parallele breite Entwicklung von Leibpraktiken überhaupt wahrzunehmen.